Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Unser Gast heute Vormittag in SWR1 Leute ist Verena Röck, eine junge Frau aus Deutschland, genauer gesagt aus Villingen-Schwenningen, die jetzt ein Jahr mit Unterbrechungen gelebt und gearbeitet hat im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, vielen Dank.
Seit wann sind Sie wieder in Deutschland,
Frau Röck? Seit vorgestern, noch nicht so lang.
Wie war die Umstellung dieses Mal?
Ich glaube, mein Kopf ist noch nicht angekommen. Von dem her habe ich mich noch gar nicht so richtig umgestellt.
Wir haben aktuell Temperaturen jenseits von 30 Grad. Wie sieht es aktuell in Moria aus?
Moria ist noch ein bisschen heißer. Also gerade ist eine Hitzewelle da und die Leute kämpfen da so mit 38 bis 39 Grad.
Tagsüber?
Tagsüber, genau. Nachts wird es ein bisschen kälter, aber auch nicht so viel, so um die 29 Grad meistens.
Das heißt, die Lebensbedingungen werden durch diese klimatischen Geschichten auch nicht einfacher?
Nee, tatsächlich sogar leider schwerer. Also in den Unterkünften ist meistens sehr, sehr heiß. Sie kennen es ja wahrscheinlich auch schon aus den Nachrichten. Man sieht, dass sie da ihre selbstgebauten Structures haben, wo sie drin leben, oder auch Zelte. Die haben natürlich keine Klimaanlage, nichts, und da wird es wirklich, wirklich warm.
Es hat wegen Corona einen monatelangen Lockdown gegeben im Lager. Ist der inzwischen aufgehoben?
Leider nein. Der wird seit einiger Zeit immer wieder verlängert. Jetzt dadurch, dass die Touristen natürlich wieder auf die Insel kommen, um Urlaub zu machen, besteht die Gefahr natürlich, dass sich auch die Flüchtlinge anstecken, und deswegen haben die griechischen Behörden entschieden, dass es besser wäre für die Flüchtlinge und alle Beteiligten, dass sie weiterhin im Camp bleiben.
Sie haben gerade gesagt, leider besteht dieser Lockdown fort. Ist es nicht umgekehrt ein Vorteil, dass sie eben sich dadurch nicht anstecken und anstecken können?
Ich glaube, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Es gibt Risiken auf beiden Seiten. Aber wenn man sich die Lage anguckt von Moria, wie die Leute dort leben, wird es natürlich auch sehr negativ, wirkt sich das aus auf die mentalen Zustände der Flüchtlinge. Und das kann man auch wahrnehmen. So wie man schon gehört hat in Deutschland, dass wegen unserem Lockdown die häusliche Gewalt zunimmt, so ist es natürlich in einem Flüchtlingslager, kann es natürlich ganz andere Ausmaße annehmen. Und deswegen sage ich leider, natürlich ist es wahrscheinlich auch teilweise zum Schutz von den Flüchtlingen und den Einheimischen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es sich auch große Risiken birgt.
Haben Sie Gewalt dieser Art in Moria erlebt?
Es gibt Gewalt, glaube ich, überall in und in Moria und außerhalb. Von dem her, natürlich gibt es sehr viele kritische Situationen dort.
Es gab, glaube ich, bislang keinen Corona-Fall im Lager. Wagen Sie sich vorzustellen, was passieren würde, wenn Corona im Lager plötzlich auftritt?
Natürlich hat die Organisation, mit der ich dort war, darüber nachgedacht und auch Vorkehrungen getroffen, falls Moria ins Lager kommen sollte. Ich persönlich möchte es mir nicht vorstellen, aber natürlich, wenn man dort arbeitet, muss man sich das vorstellen und muss sich darauf vorbereiten. Bisher hatten wir noch das Glück, dass tatsächlich nichts ins Camp gekommen ist oder kein bestätigter Fall dort war. Und ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleiben wird.
Es hat Besuch aus Deutschland gegeben im Lager in der vergangenen Woche. Armin Laschet, Ministerpräsident von NRW und möglicherweise auch der kommende Bundeskanzler war dort. Wir reden gleich drüber. Unser Gast heute Vormittag in SWR1, Leute, Verena Röck, 25 Jahre alt, kommt aus Villingen-Schwenningen, war jetzt ein Jahr mit Unterbrechungen in Moria, diesem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos. Ein Lager, das sozusagen bekannt geworden ist, auch in Deutschland, als ein Hort, wo man eigentlich nicht sein möchte. Armin Laschet, Ministerpräsident von NRW, der letzte Woche in Moria war, hat gesagt, es gab einen Aufschrei der Verzweifelten und Europa muss aufwachen. Was haben Sie von dem Laschet-Besuch mitbekommen, Frau Röck?
Tatsächlich war ich gar nicht im Camp, weil ich außerhalb Besorgung gemacht habe. Aber mir sind die Autos entgegengekommen, als sie auf dem Weg waren zum Camp. Es waren einige mit Polizei vorne und hinten, sehr gut beschützt. Genau, und ich habe gehört, dass er sich einen Teil vom Camp angeschaut hat. Und dass, ja, es wie immer, wenn Besuch da ist von außerhalb, die Einwohner vom Camp sehr in Aufruhr waren.
Was heißt Aufruhr? Warum Aufruhr?
Die wollen gerne mit den Medien sprechen, um zu zeigen, wie schlimm Moria tatsächlich ist und wie es ihnen geht. was von meiner Seite völlig verständlich ist. Und deswegen, sobald jemand mit Kamera reinläuft, wollen sie natürlich ihrer Stimme Gehör verschaffen.
Es waren ja auch vor Laschet schon andere Politiker, auch hochrangige Politiker in diesem Lager. Hat sich nach deren Besuch dann jeweils irgendwas verändert?
Nee, also so kann man das nicht sagen. Im Prinzip spürt man jetzt direkt nicht, wenn tatsächlich ein Politiker da war oder jemand Hochrangiges, sondern es nimmt alles einfach seinen weiteren Lauf. Veränderungen kommen, glaube ich, eher in der längeren Zeitabstand, nicht sofort.
Lassen Sie uns ein paar Zahlen festmachen. Also 13.000 Menschen aktuell in Moria. Stimmt die Zahl?
Genau.
Ein Lager, das angelegt war ursprünglich für deutlich weniger Menschen, nämlich 3.000.
Genau, das stimmt. Unglaubliche Zahlen.
20.000 oder knapp mehr als 20.000 zu Hochzeiten. Also Hochzeiten bitte in dicken Anführungsstrichen.
Genau, also im August gab es noch einen Nottransfer, wo die Zahlen über 10.000 stiegen und dann kurz danach waren sie wieder über 10.000. Daraufhin hat man sie dann einfach kommen lassen und dann waren es tatsächlich 20.000. Sehr, sehr unvorstellbar.
Sind denn in diesem Jahr 2020 auch noch Flüchtlinge gekommen?
Ja, aber sehr, sehr viel weniger als jetzt in 2019. Also ich habe damals mitbekommen, wird wirklich täglich ungefähr 300 Leute, manchmal 5 bis 7 Boote tatsächlich ankamen. Und mittlerweile sind es nur noch sehr, sehr vereinzelte, alle paar Tage oder sogar Wochen.
Warum kommen jetzt weniger Boote?
Die Medien sagen, dass Pushbacks betrieben werden. Natürlich weiß ich nicht, ob das stimmt oder nicht.
Was heißt Pushback übersetzt?
Dass sie die Boote, die kommen, zurückdrängen in türkische Wasser.
Wer drängt die zurück?
Darüber gibt es verschiedene Theorien. Wie gesagt, ich habe das persönlich nie mit angesehen, dadurch, dass ich im Lager arbeite und nicht bei der Küchenwache. Aber genau, also irgendwas passiert da draußen und die Boote kommen nicht mehr so an wie in 2019.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Verena Röck, die ein Jahr in Moria gelebt und gearbeitet hat, in jenem griechischen Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos, wo ja immer gesagt wurde, die Zustände dort sind katastrophal. Als Sie runtergegangen sind, kannten Sie diese Beschreibung ja auch. Ist es dann so gekommen, wie Sie geahnt oder vielleicht auch befürchtet haben?
Tatsächlich erinnere ich mich noch an den ersten Tag, als ich ins Camp trat und es war noch schlimmer, als ich dachte. Also man kennt es ja immer aus den Medien, man sieht die Bilder, man sieht die Kinder, die Eltern. Und tatsächlich das erste Mal, als ich durch das Camp selber lief, war es doch sehr überwältigend.
Was hat Sie am meisten erschüttert?
Ich glaube, die pure Größe von dem oder die Ausmaße von dem Camp. Als ich das erste Mal kam, waren es nur halb so viele Leute und tatsächlich war das Camp dementsprechend auch noch kleiner. Und mit den Monaten, wo ich dann da war, haben sich langsam noch die restlichen Olivenhaine um das Camp drumherum gefüllt mit weiteren Zelten.
Aus welchen Ländern kommen diese Menschen, die auf Moria leben oder leben müssen? Die allermeisten, glaube ich, aus Afghanistan?
Genau, also der höchste Prozentsatz ist aus Afghanistan, ich glaube es um die 70%. Und natürlich gibt es auch relativ viele Syrer noch, genauso wie Leute aus dem Kongo. Und ein paar
Somalia
Hunderte,
auch.
Genau, ein paar Hunderte auch aus Somalien. Und dann natürlich noch Minderheiten.
Iran auch, eine nennenswerte Zahl von Menschen.
Iran ist, soweit ich weiß, in die Richtung der Anzahl wie mit den Syrern, genau.
Diese Ethnien im Lager, bleiben die unter sich? Kommen die halbwegs friedlich miteinander klar oder gibt es da auch Reibereien, Animositäten oder gar Gewaltausbrüche?
Tatsächlich, dadurch, dass so viele verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, gibt es natürlich immer Reibereien. Aber meistens bleiben die zusammen mit ihren eigenen ethnischen Gruppen. Und Reibereien lassen sich nicht vermeiden. Auch wir Deutsche unter uns Deutschen streiten manchmal. Von dem her ist es eigentlich ein Wunder, dass nicht mehr passiert in so einem Camp, wo es wirklich, sagen die halbe Welt aufeinander trifft.
Es gibt eine Lagerleitung, die Sie wie erlebt haben?
Ich persönlich habe sie gar nicht so sehr erlebt. In meinem Bereich, wo ich gearbeitet habe als Housing Coordinator, ist da keine direkte Kommunikation. Von dem her kann ich Ihnen da gar nicht viel sagen.
Housing Coordinator bedeutet, ja, übersetzt Hauskoordination, das heißt, Sie haben ein Haus geleitet oder wie kann man das sagen?
Also im Prinzip war ich dafür verantwortlich, Leuten eine Unterkunft im Camp zu geben, was natürlich, wenn man die Zahlen anschaut, sehr, sehr herausfordernd ist. Zusätzlich war ich dafür verantwortlich, die höchst vulnerablen Leute im Camp in bessere Unterkünfte zu bringen, dass sie zum Beispiel Leute, die medizinische
Hilfe gebraucht haben
oder auch Leute mit sehr kleinen Kindern, dass die einen besseren Ort kriegen zum Leben.
Eine Zeit lang, glaube ich, haben Sie sich auch um Frauen gekümmert, die mit oder ohne Kindern im Camp gelebt haben?
Genau, es gibt im Camp einen sicheren Bereich oder sicheren Bereich für Frauen und alleinstehende Mütter, der nochmal abgesichert ist. Natürlich haben nicht alle Platz, aber diejenigen, die einen Platz finden können, den geben wir auch einen Platz in einem sicheren Bereich. Genau.
Wer sichert diesen Bereich?
Das wird durch verschiedene Tore abgesichert und da ist die Polizei, die das kontrolliert, dass da keiner reinkommt, der da nicht rein sollte.
Und Polizei bedeutet, die haben auch die klassischen polizeilichen Befugnisse, die können auch Verhaftungen vornehmen,
genau.
Leute einsperren?
Ja, also die Polizei ist im Prinzip wie auch außerhalb des Camps, die sorgt für die Sicherheit von jedem, der da drin ist.
Um es nochmal zu sagen, aktuell leben 13.000 Menschen dort. Frau Röck, wie und wo leben die? In Häusern, in Hütten, in Zelten?
Tatsächlich wohnen die in ganz verschiedenen Unterbringungen. Manche Leute haben sich selber sozusagen kleine Hütten gebaut oder wir nennen sie Structures, in denen sie hausen. Andere leben tatsächlich noch in kleinen Zelten oder in größeren Familienzelten, wie wir sie nennen. Oder dann gibt es auch sogenannte ISO-Boxen, das sind so Containerboxen, in denen Leute untergebracht sind.
Das bedeutet im Regelfall Innentemperatur gleich Außentemperatur?
Ja, im Prinzip könnte man das so sagen. Gerade in den Zelten würde ich sogar manchmal sagen, es ist fast heißer durch die Sonne. Die Hitze staut sich da sehr drin. Wenn man in einer sogenannten ISO-Box wohnt, da kann man Glück haben, dass es eine Klimaanlage gibt. Und da kann es dann natürlich auch kühler werden.
Wie ist es im Winter?
Im Winter sehr herausfordernd. In Griechenland wird es doch relativ kalt. Es ist sehr windig. Es gibt sehr viel Regen. Und dadurch ist es natürlich, je nachdem, wo man wohnt, wenn man in einem Zelt wohnt, sehr, sehr ungemütlich.
Die jetzt beispielsweise im Zelt wohnen oder in einer selbst gezimmerten Hütte, haben die Wasser oder Strom?
Es kommt ganz drauf an, wo diese Hütte gelegen ist. Oftmals, wenn sie in den umliegenden Olivenhain wohnen, gibt es weder Wasser noch Strom direkt dort, wo sie leben. Das heißt, sie müssen sich das von irgendwelchen Anlagen innerhalb des Camps holen. Es gibt nur ein paar Vereinzelte, die auch außerhalb in den Olivenhainen sind. Und genau, wenn sie innerhalb des Camps sich etwas aufgebaut haben, dann sind sie natürlich näher dran.
Ist die Wasserversorgung im Camp ausreichend? Sind auch genügend Toiletten vorhanden beispielsweise?
Leider nicht. Die sanitären Anlagen sind viel zu wenige, wenn man das auf die Zahlen, die im Camp leben, runterbricht. Tatsächlich gibt es nicht 24 Stunden Wasserversorgung, weil die Moria ist an einem Hügel gebaut und dort muss sich ein Tank wieder auffüllen. Deswegen wird das Wasser zeitweise abgestellt. Es stimmt nicht, dass es wahllos einfach sozusagen ausläuft und man muss warten, sondern es ist zeitlich getaktet, dass der Tank genug Zeit hat, um sich wieder aufzufüllen, dass eben auch die Einwohner damit planen können, wann sie Wasser holen können und wann nicht.
Wie ist die Essensversorgung geregelt? Gibt es eine Essensausgabe oder können die Leute auch möglicherweise selber irgendwas kochen?
Beides stimmt. Es gibt eine Essensausgabe, wo sie mit ihren Ausweisen Essen holen können. Es gibt auch eine separate Essensausgabe für eben zum Beispiel Frauen, dass diese nicht mit den Männern anstehen müssen und auch für Familien. Das Essen ist tatsächlich etwas besser geworden in der Zeit, wo ich da war. Ich war tatsächlich positiv beeindruckt. Genau, und sie können auch Strom, um sich selber zu kochen, kaufen sich meistens dann so Elektrotöpfe.
Was die Versorgung angeht, das wird sehr häufig und sehr oft von Ehrenamtlichen geleistet, wie Ihnen auch. Oder welche Rolle spielen da auch staatliche und behördliche Instanzen und Institutionen?
Genau, also ganz, ganz viel läuft über Ehrenamtliche. Staatliche Institutionen, die sind natürlich auch präsent im Camp, machen sehr viel mit den Asylanträgen, mit der Registrierung. Essensausgabe und eben auch meine Organisation sind hauptsächlich Ehrenamtliche.
Ist die medizinische Versorgung halbwegs zufriedenstellend?
Natürlich nicht. So wie einiges in Moria ist es nicht sehr zufriedenstellend. Natürlich könnte man sich da noch sehr, sehr viel verbessern. Aber es gibt medizinische Versorgung und ja, ganz viele NGOs, die da wirklich ihr Bestes geben.
Frau Röck, wie haben Ihre Eltern reagiert, als Sie vor einem guten Jahr gesagt haben, ich gehe nach Griechenland, nach Lesbos, ins Flüchtlingslager Moria, um zu helfen?
Naja, ursprünglich war es geplant, dass ich da nur einen Monat sein werde. Da waren sie natürlich ja, sehr unterstützend und haben es auch gut gefunden, weil sie genau wussten, dass ich da am richtigen Ort sein werde. Als ich dann nochmal zurückkehrte, war es schon etwas ernsthafter, aber es gab immer noch ja, eine begrenzte Zeit. Also ich wollte im März wieder nach Hause kommen und habe mich dann spontan dazu entschieden, nochmal länger zu bleiben. Und dann waren sie natürlich immer noch, standen sie hinter mir, aber es war natürlich auch nicht leicht für sie.
Also so wurde aus dem einen Monat, der ursprünglich geplant war, ein komplettes Jahr.
Genau.
Jetzt ist Schluss?
Jetzt ist es noch ungewiss. Also ich habe erstmal geplant, nicht zurückzukehren. Habe meine Arbeit soweit fertig gemacht und weitergegeben an die nächste Person. Aber man weiß natürlich nie, was die Zukunft so hält.
Wie fällt für Sie persönlich die Bilanz dieses einen Jahres aus? Was haben Sie gelernt? Inwieweit hat sich auch Ihr eigener Horizont geöffnet?
Ich glaube, würde ich damit anfangen, würde ich heute nicht mehr fertig werden. Also in Moria zu arbeiten, prägt einen sehr, sehr stark von ja, allen möglichen, wie gehe ich mit verschiedenen Kulturen um, wie arbeite ich überhaupt in so einem stressigen Umfeld, auch nicht immer ein ganz sicheres Umfeld. Und natürlich hat sich das völlig gelohnt für mich und ich hoffe auch für die Leute, denen ich dort geholfen habe.
Sind da Freundschaften entstanden?
Sehr, sehr viele, ja. Also ich habe sehr viele gute Freunde zurücklassen müssen. Manche sind auch gar nicht mehr im Camp, worüber ich sehr froh bin. Die wurden in den letzten Monaten raustransferiert aufs Festland, hauptsächlich nach Athen. Das freut mich natürlich, aber dadurch, dass heutzutage jeder oder die meisten ein Handy haben oder Internet, kann man natürlich immer noch im Kontakt bleiben.
Welche Perspektiven haben jetzt diejenigen, die es von der Insel aufs Festland geschafft haben?
Im Prinzip hat sich da erstmal gar nicht so viel geändert an ihrer Perspektive selber. Also sie müssen immer noch durch den Asylprozess gehen, um tatsächlich herauszufinden, ob sie bleiben dürfen oder ob sie zurückgeschickt werden. Aber natürlich das Lebensumfeld verändert sich für die meisten hoffentlich zum Besseren.
Umgekehrt gibt es vermutlich auch durchaus Phasen, längere Phasen von Hoffnungslosigkeit und von Verzweiflung, wenn man irgendwo ist, wo man eigentlich nicht sein möchte und keine Chance sieht, da wegzukommen. Wie haben Sie solche Menschen erlebt?
Ich glaube, damit gehen Menschen ganz verschieden um. Ich kenne viele persönlich, die versucht haben, nicht an dieser Hoffnung loszulassen, auch wenn sie oftmals sehr, sehr weit weg oder sehr unrealistisch erscheint. Andere Leute natürlich fallen in Depressionen. Es gibt natürlich auch eine hohe Suizidrate oder ja, versuchter Suizid, wovon wahrscheinlich die Ärzte im Camp viel, viel mehr berichten könnten. Also Leute gehen damit sehr, sehr verschieden um. Ich glaube, dass vor Corona es sehr geholfen hat, wenn Leute aus dem Camp raus konnten, an den Strand gehen, spazieren gehen konnten oder mit ihrer Familie einfach mal in irgendeinem Park sitzen können und einfach wenigstens für ein paar Stunden sehr weit weg sind von dieser Hoffnungslosigkeit.
Was machen Menschen, die nicht raus dürfen, den ganzen Tag von morgens bis abends?
Tja, das ist eine gute Frage. Es gibt ein paar Schulen tatsächlich im Camp, die auch von Flüchtlingen selber tatsächlich betrieben werden, wo Leute Englisch lernen können oder Deutsch, Französisch und sogar Griechisch. Da sind dann auch manche Organisationen helfen da auch aus. Von dem her gehen tatsächlich manche Kinder in diese Schule, Mütter kochen oder ja, sitzen rum, reden, trinken Tee.
Die Situation, Sie haben es gerade angesprochen, der Kinder, auch der Frauen, der Mütter. Wir reden ein bisschen ausführlicher gleich noch in SWR 1, Leute. Verena Röck, Sie waren ein Jahr mit Unterbrechungen in Moria, haben die Zustände dort erlebt, uns auch geschildert, wie sie tatsächlich sind. Wir wollten über die Kinder sprechen, die Sie wie erlebt haben?
Kinder in Moria sind sehr, sehr faszinierend. Tatsächlich sind es so ja, kleine Freudenbringer, die durchs Camp laufen, weil sie natürlich teilweise, glaube ich, gar nicht wirklich verstehen, wo sie sind. Nehmen natürlich schon viel wahr, aber solange ja, ihnen nichts wehtut oder sie nicht hungrig sind, strahlen sie einen an, winken einem zu. Wir sind schon ganz bekannt mit unserer roten Weste von Euroleaf. Das
ist Ihre Organisation.
Genau, meine Organisation. Dass Kinder uns zuwinken oder ja, uns hinterherrufen oder uns an die Hand nehmen und uns für ein paar Meter begleiten. Ja, ich glaube, sie bringen uns Freude und sie bringen auch den Leuten, die dort im Camp sind, Freude.
Wie kann man in einem Flüchtlingslager Kinder glücklich machen?
Gute Frage. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung für die Eltern. Meistens haben sie nicht genügend Geld, um irgendwelche Spielsachen zu kaufen. Natürlich sind die Behausungen nicht sonderlich gut. Deswegen ist es eigentlich für mich persönlich ein Wunder, dass Kinder überhaupt noch lachen können.
Es gibt Kinder, die insofern das Glück haben, dass es noch Vater und Mutter gibt, dass es Eltern gibt. Es gibt aber auch Kinder im Camp, die keine Eltern mehr haben. 120 dieser Kinder sind jetzt nach Finnland, nach Portugal, auch nach Deutschland gekommen. Waren Sie an der Auswahl dieser Kinder von Ihrer Organisation her in einer bestimmten Form beteiligt?
Nein, also meine Organisation war daran überhaupt nicht beteiligt. Was wir machen ist, dass wir wissen, wo die Leute normalerweise sich befinden. So kommen andere Organisationen zu uns, wenn sie jemanden suchen, sei es für ihre Asylanträge oder sei es für diesen Transport eben in europäische Länder. Wir suchen die dann und schicken sie sozusagen zum richtigen Büro.
Sie haben einen dieser Jugendlichen, die jetzt, ich glaube in diesem Fall nach Brüssel, also nach Belgien gekommen ist, relativ gut gekannt. Was ist das für ein junger Mann? Wie haben Sie den erlebt und wie hat der sich auch verändert?
Genau, der kam im August letzten Jahres, als ich habe da in dem Bereich gearbeitet, wo die Flüchtlinge ankommen, sobald sie sozusagen von dem Boot ins Camp gebracht werden. Und der war präsent, als ihr Cousin angegriffen wurde. Und das hat ihn schon sehr schockiert. Und ich weiß noch, das war mein letzter Tag im August, bevor ich wieder nach Deutschland gereist bin. Und als ich zurückkam im Oktober, habe ich dann gesehen, dass er in einem sicheren Bereich untergekommen ist, wo die Minderjährigen sich aufhalten sollten. Natürlich gibt es da auch nicht genügend Plätze für alle. Und er hat sich sehr zum Positiven verändert. Tatsächlich hat für Polizei übersetzt, durfte das noch nicht offiziell machen, weil er minderjährig ist, aber hat überall geguckt, wo er irgendwie aushelfen kann.
Und der hat die Kraft und die Energie, dass sie es ihm zutrauen, auch in einer neuen, fremden Umgebung sich irgendwie durchzusetzen?
Genau, also ich habe gesehen, dass er sehr, sehr anpassungsfähig ist und ich habe die Hoffnung, dass wirklich eine bessere Zukunft auf ihn wartet in Brüssel.
Es gibt noch hunderte andere Kinder und Jugendliche, die keine Eltern mehr haben. Welche Perspektive haben die jetzt im Camp?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, dass diejenigen, die noch außerhalb der sicheren Bereiche leben müssen, dass es sehr, sehr hart für sie ist, weil sie natürlich jeglichen, Gefahren sozusagen ausgesetzt. Sie sind völlig alleine, wenn man sich vorstellt, ein Junge im Teenageralter oder einfach Kinder wirklich noch sozusagen in so unsicheren Umgebungen auf sich allein gestellt. Das ist schon nicht einfach.
Erdogan hat Ende Februar die Grenzen aufgemacht mit dem Ergebnis, dass die Solidarität, die es auch unter den Griechen auf Lesbos erstmal gab, nicht mehr so eine Rolle gespielt hat und stattdessen die Aggressivität zugenommen hat. Sie haben das selber erlebt, als Sie in einem Auto saßen. Was ist da passiert?
Ich war tatsächlich unterwegs, um eine Freundin aus Mytilini abzuholen, der Hauptstadt von Lesbos. Wir hatten schon am Morgen mitgekriegt, dass es Unruhen gibt, dass es Straßenblockaden gibt, die von Einheimischen aufgestellt wurden. Allerdings alle Richtung Moria, also Richtung Camp. Und ich war unterwegs mit zwei meiner Kolleginnen, um eben eine Freundin abzuholen, die mit dem Bus fahren wollte, und wir fanden das zu unsicher und sind in eine Gruppe reingefahren, die dann unser Auto angegriffen hat. Und durch die Gnade von tatsächlich auch einheimischen Griechen, die uns abgeschirmt haben, die uns versucht haben, nicht verletzt zu werden, sind wir dann da auch wieder rausgekommen.
Was waren das für Leute, die das Auto und damit auch Sie attackiert haben?
Genau, wissen wir es nicht. Wir schätzen natürlich, dass es einfach Einheimische waren, die frustriert waren von dieser Lage, was ich auch völlig nachvollziehen kann. So viele Jahre mussten die Griechen schon damit klarkommen, dass wirklich Flüchtlinge tagtäglich auf ihrer Insel sozusagen ankommen. Und als dann die Türkei sozusagen die Grenzen aufgemacht hatte und mehr Boote in Aussicht waren sozusagen, glaube ich natürlich, dass sie das auch nicht sehr super fanden. Von dem her haben sie Aktion gemacht.
Das war Ende Februar. Wie hat sich das dann entwickelt? Sind dann immer mehr gekommen oder hat Erdogan dann auch seine Grenze wieder zugemacht? Wie haben Sie das erlebt vor Ort?
Ich persönlich habe erstmal gar nicht so viel mehr mitgekriegt, weil unsere Organisation, beschlossen hat, dass wir als Freiwillige alle in unseren Unterkünften bleiben und das Haus nicht mehr verlassen dürfen. Also wir hatten Leute, einheimische Freunde, die tatsächlich uns dann auch unsere Einkäufe vor die Türe gestellt haben und wir haben sie dann mit reingenommen.
Mhm. Wie lange ging das?
Das ging so ungefähr eine Woche. Also in diesem Zeitraum haben ganz, ganz viele Organisationen auch ihre Leute abgezogen. Viele haben die Insel verlassen. Nur ganz, ganz wenige sind geblieben und dann aber halt in ihren Häusern. Und ja, nach einer Woche konnten wir dann auch wieder anfangen, im Camp selber zu arbeiten. Während der Zeit war das nicht möglich.
Sind dann auch die anderen NGOs wieder zurückgekommen nach Moria oder sind die weggeblieben?
Es hat erstmal eine Weile gebraucht, dadurch, dass dann auch relativ schnell der Corona sozusagen uns allen einen Strich durch die Rechnung gezogen hat, Grenzen zuging, waren die sozusagen nicht sofort vor Ort, aber mittlerweile sind tatsächlich wieder sehr, sehr viele zurückgekehrt.
Mit dem Ergebnis, dass die Lebensbedingungen sich ein Stück weit zumindest auch wieder verbessert haben?
Genau, also im Prinzip ist man so größtenteils wieder zur Normalität zurückgekehrt. Ganz, ganz viele Freunde, die wir zum Beispiel auch in dem Dorf, wo wir gewohnt haben, haben sich gefreut, dass wir immer noch da sind, haben uns auch unterstützt und haben uns auch wirklich die Liebe gegeben und die Zuneigung, die wir vielleicht nach diesem erschreckenden Ereignis gebraucht haben.
Unser SWR-Kollege Thomas Bormann, der aktuell in Griechenland als Korrespondent arbeitet, hat Moria einen vergessenen Ort genannt, Verena Röck. Hat Thomas Bormann recht?
Ich glaube, dass es nicht mehr so vergessen ist wie vielleicht mal eine lange Zeit vorher. Ich glaube, inzwischen sind doch die Medien sehr wieder im Fokus und ich habe auch mitgekriegt über die letzten Monate, dass tatsächlich in Deutschland viele Einwohner dessen bewusst sind, was in Moria vorgeht. Ob es genug ist, weiß man natürlich nicht.
Verändert das was, wenn medial Moria jetzt wieder mehr im Mittelpunkt steht?
Ich persönlich weiß es natürlich nicht. Ich habe die Hoffnung, dass die Medien natürlich die Nachricht raustragen und dass dadurch vielleicht auch ein bisschen Druck entsteht auf die richtigen Leute, dass sie tatsächlich sich der Situation annehmen.
Filippo Grandi, der UN-Flüchtlingskommissar, hat Moria eine Schande genannt. Hat er recht?
Ich glaube, wenn man sich die unsere Werte anguckt, scheint es schon, dass er recht hat. Ich glaube, dass es eine sehr, sehr komplexe Situation ist und dass es keine einfache Lösung dafür gibt und dass deswegen die Situation vor Ort so ist, wie sie ist.
Warum hat Europa, warum hat die Welt so lange weggesehen? Und haben Sie die Hoffnung, dass man jetzt wirklich mit der Perspektive der Veränderung auch genauer hinschaut in Zukunft?
Ich glaube, diese Frage würde ich gerne an die Leute weitergeben, die tatsächlich was bewirken könnten. Tatsächlich weiß ich das nicht, ob das was verändern könnte.
Sie haben ein Jahr in diesem Camp gelebt und gearbeitet. Sie haben Leute erlebt, die hoffnungslos waren, die verzweifelt waren. Diese Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, hat die im Lauf der Zeit, im Lauf der Monate zugenommen oder eher abgenommen?
Ich glaube, dass sie doch eher zugenommen hat, dadurch, dass sie doch auch im Camp sozusagen eingesperrt waren wegen Corona oder immer noch sind. Aber tatsächlich habe ich auch Hoffnung gesehen. Also gerade in den letzten Monaten, wo es mehr Übersetzungen gab aufs Festland, wo Leute tatsächlich das Camp verlassen durften, habe ich persönlich jemanden gehabt, der tatsächlich gesagt hat, wenn Allah will, dass ich gehe, dann werde ich auch gehen. Und tatsächlich eine Woche später war sie auf dem nächsten Schiff nach Athen.
Die griechische Regierung hat angekündigt, bis zum Jahresende Moria zu schließen. Glauben Sie dran?
Das war der ursprüngliche Plan. Von Anfang an sah ich dem schon eher kritisch entgegen, weil natürlich Moria sich so schnell ändern kann und man so flexibel sein muss. Das weiß jeder, der schon mal vor Ort war, wie schnell sich Sachen ändern können. Von dem her weiß ich nicht, ob das tatsächlich stattfinden würde oder nicht.
Und man müsste natürlich auch die Frage beantworten, wohin dann mit diesen 13.000, aktuell 13.000 Menschen?
Genau, also im Moment tatsächlich sinken die Zahlen. Ich meine, wenn man sich anschaut, dass wir mal bei 20.000 waren, stimmt es schon, dass immer mehr sozusagen das Camp verlassen. Aber ob es im Endeffekt genügend sein werden oder sogar alle, ist ungewiss.
Wie sieht Ihre persönliche Zukunft aus, Frau Röck?
Die ist auch noch ungewiss. Ich werde mir überlegen, ob ich einen Master machen werde in Richtung Nothilfe. Und dann, wer weiß, eines Tages vielleicht zurückzukehren.
Verena Röck, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Herzlichen
Dank.
Und
alles Gute.
Eins gehört.